Welcome back im Filmmagazin. Wir sind mal wieder am Start, eine neue Folge, Filme, Serien und alles darüber hinaus. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas.
Hallo Lukas.
Hallo Martin.
Wir stellen uns mal, glaube ich, nochmal am besten vor, oder? Falls ihr das erste Mal uns zuhört. Wir sind das Filmmagazin. Wir schauen uns die Filmkultur ganz genau an, mit 3, 4, 5, 6, 7 Blicken. Gerne auch, was uns gerade aktuell beschäftigt. Gerne auch an aktuellen Anlässen uns angeschaut, wie die Filmkultur funktioniert, was es zu berichten gibt. Jetzt nicht die aktuellsten News unbedingt, auch aktuelle Veröffentlichungen. Nicht einfach nur die Filme besprechen. Bei uns kriegt ihr ein bisschen mehr als das.
Hintergrund,
genau. Dafür gibt es jetzt auch andere gute Podcasts, wenn ihr das eher bevorzugt. Und Lukas hat uns in der letzten Folge ja über ein Anime erzählt. Nadia und, ich weiß gar nicht mehr, wie war es der weitere Titel? Nadia und, der deutsche Titel.
Der deutsche Titel.
Also ein Anime aus den 90er Jahren.
Ja.
War auf jeden Fall sehr, sehr interessant, gerade für
die Macht des Zaubersteins auf der
Macht des Zaubersteins damals, für Leute, die irgendwie Neon Genesis Evangelion toll finden oder da reingeguckt haben und ein bisschen erfahren wollen, was haben denn die Macher
vorher gemacht,
ja. Und was ziehen sich da denn für Parallelen dazwischen? Deswegen hört euch das auf jeden Fall an, wenn euch das interessiert. Jetzt bin ich aber dran, ne? Lukas, ich kann dir was erzählen.
Aha.
Und ich habe mir gedacht, ich habe schon mal über Marketing, glaube ich, war das gesprochen. Oder zumindest Werbung von Stars im Film oder von Stars, von Filmstars. Ja. Und da habe ich so ein bisschen Social-Media-Posts habe ich da ausgedruckt. Und
da ging es ja um Drogen auch, ne? Werbung gegen Drogen irgendwie von Stars. Nee,
das war was anderes. Okay. Das war mal eine andere Folge, war eine Propagandafilm quasi,
ja,
der gemacht wurde, wo die Looney oder die Cartoon-Stars gegen Drogen einen Film gemacht haben.
Also ihr seht, wir machen das ja einfach schon seit 8 Jahren? 7?
7.
Seit 7 Jahren und haben schon ziemlich viele Themen beackert. Hört gerne mal rein und schreibt uns vor allem auch mal so Themenvorschläge, Ideen oder was euch gefallen hat,
genau,
was euch nicht so gefallen
auch
hat.
Gerne.
Mail at filmmagazin.audio oder in die Kommentare auf filmmagazin.audio oder bei Facebook, Instagram, Twitter unter das Filmmagazin. Das macht ihr aber bitte erst, nachdem Martin seine Geschichte erzählt hat.
Also ihr könnt es auch gerne davor. Auch kein Problem. Aber hört es euch erstmal an, weil was ich sagen wollte, ist, ich habe ja schon mal in einer vergangenen Folge, wollte ich mal das Visuelle mehr in den Podcast bringen und habe deswegen die Social Media Reaktion beauftragt, Sachen auszudrucken. Das habe ich nochmal gemacht, was ich ganz lustig fand bei dem Thema. Fand ich es ganz lustig.
Du hast es wirklich ausgedruckt.
Ich habe Sachen ausgedruckt.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Natürlich habe ich Sachen ausgedruckt.
Hä?
Weil das dann immer hier vorzeigen, das ist auch nicht so einfach.
Wie lange habe ich denn kein Papier mehr gesehen?
Tja, diesmal. So sieht übrigens Papier aus.
Du hast wirklich ausgedruckt.
Hier, guck mal, Lukas, guck dir dieses Bild mal an.
Oh, vor allem. Ey, was geht, ey?
Ja, ich habe jetzt einfach nur auf Druck gedrückt. Ich habe es mir vorher nicht angeschaut. Deswegen
du hast das sind 100 Kilo schwarze Farbe auf dem Blatt.
Ja, jetzt guck doch mal, ich guck dir das Bild an.
Da sind Zettel. Die sind auch ausgedruckt. Die sind geklebt. Ja,
wir befinden uns an der Haltestelle Uni
U-Bahn.
Stuttgart.
Ah, okay. Ja.
Jetzt, man sieht eine Rolltreppe.
Und da sind quasi, die Rolltreppe ist abgesperrt. Und da sind überall Kleber, also Memes draufgeklebt. Jetzt sehe ich auch, was auf den Bildern drauf ist. Zum Beispiel Gandalf mit You Shall Not Pass. Okay, wahrscheinlich ist auch irgendwo der Techniker ist informiert.
Tatsächlich nicht, weil das haben ganz viele
wirklich?
Kommentare gesagt, wo ist denn der?
Ja.
Aber ich habe zumindest erfahren, es wurde auch immer mal wieder, hat die zuständigen Behörden das abgenommen.
Ja.
Aber einen Tag später war wieder alles voll gememt. Also man kann sich das so vorstellen, eine Rolltreppe, die halt kaputt ist und da überall Bildchen ausgedruckt, Memes, die dort aufgehangen wurden, die halt irgendwie darauf das parodiert ziehen, dass diese Rolltreppe seit Wochen kaputt ist und nicht repariert wird.
Okay.
Vielleicht war da irgendwann mal auch das bekannte Meme, der Techniker ist
informiert. Ich sehe eins, da ist Techniker, Fragezeichen, und dann das drunter kann ich nicht lesen. Also.
Ja, es ist leider auch nicht, ich habe wirklich einfach nur Bildanzeigen ausdrucken.
Ja, 960 mal 720 Pixel.
Das ist auch das Problem. Memes sind häufig
auf
niedrig aufgelöst.
Ja.
Und da hat man auch schon mal das gute Thema, weil ich habe mir gedacht, er hat immer wieder im Hinterkopf gehabt, irgendwie die Meme-Kultur mal zu besprechen.
Ja.
Und es gab jetzt auch ein paar aktuelle Anlässe, dass ich mir gedacht habe, okay, dann mache ich das jetzt mal und schaue mir mal an, Memes und die Film- und Serienkultur, wie passt das zueinander? Und wir hatten ja hier auch auf dem Bild, was ich Lukas gezeigt habe, viele Memes davon, die man gesehen hat, ein paar natürlich auch aus anderen Bereichen, aber die meisten halt auch aus Filmen.
Aus Filmen einfach.
Ne? Wie Gandalf zum Beispiel, You Shall Not Pass, kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Da
habe ich Toy Story gesehen.
Toy Story hat man gesehen. SpongeBob hat man. Star Wars natürlich. Viele Dokus. Austin Powers, also Dr. Ja. Evil, gab es auf jeden Fall auch. Und deswegen wollen wir uns mal mit Memes in dieser Folge beschäftigen und was das für die Filmkultur gut ist oder schlecht ist, was das überhaupt bedeutet, wie man das interpretieren kann. Warum gibt es überhaupt Memes?
Ja, gute Frage.
Und das, da müssen wir natürlich erstmal über ganz am Ursprung anfangen. Das Wort Meme ist natürlich ist ein Kunstwort, geschaffen vom Biologen Richard Dawkins. Der hat das in einem Aufsatz oder in einem Text von 1976 hat er das geschaffen tatsächlich. Er hat das an das Wort auch Genes angelegt, also Gen. Er wollte direkt diesen biologischen Aspekt damit reinbringen und es ging ihm darum, halt zu beschreiben, wie innerhalb einer Kultur verschiedene Ideen, Verhaltensweisen oder Gedankenkonstrukte weitergegeben werden. Ne, da ist dann auch direkt dieser virale Gedanke drin, dass halt gewisse Ideen einfach innerhalb einer Kultur verteilt, verbreitet werden, ohne dass es da jetzt von außen groß einen Mechanismus gibt, sondern dass es einfach so natürlich passiert und weitergegeben wird, wie bei auch einer der natürlichen Selektion, wie jetzt bei Genen zum Beispiel. Und deswegen hat er halt dieses Wort geschaffen, um das, diesen Prozess zu beschreiben. Und das Ganze ist natürlich heute unmittelbar mit dem Internet verbunden. Gerade dieser virale Gedanke, dass das wie ein Virus funktioniert, das kennt heutzutage auch jeder, ne? Ein viraler Hit, der irgendwie ganz natürlich geteilt wird. Also in den meisten Fällen natürlich geteilt wird. Es gibt natürlich auch Mechanismen, wie man das künstlich erzeugen kann, aber zumindest in den allermeisten Fällen passiert es natürlich oder das passiert immer wieder.
Es wird auch versucht nachzumachen natürlich.
Oder wird versucht nachzumachen, ne?
Von Werbeagenturen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Und aber Memes sind ja aus unserem Alltag ja auch eigentlich nicht mehr wegzudenken. Die begegnen uns überall beim Chatten, auf sozialen Medien, auf Twitter, Instagram, Reddit, 9gag. Und manchmal, wie gesagt, wie man hier an der Uni Stuttgart sieht, auch im realen Leben.
Ja.
Weil das ist tatsächlich auch mittlerweile ein Meme geworden, kaputte Dinge im realen Leben voll zu memen. Also so eine Dinge, das dann auszudrucken und voll zu kleben, ist auch schon an sich ein Meme geworden. Und ja, und im Gegensatz kann man jetzt sagen zu gewöhnlichen Insider-Jokes, was ja irgendwo Memes auch sind, also man muss bei irgendwas dabei gewesen sein oder irgendwas gesehen haben, um das zu verstehen, ist das hier bei Memes, ist das ja relativ einfach, weil man muss halt nur eine Film, eine Serie oder eine Doku gesehen haben in den meisten Fällen, um den Witz zu verstehen. Also woher kommt das? Ich muss mal Herr der Ringe, im besten Fall habe ich vielleicht einmal gesehen und kenne das, diesen Moment, wo Gandalf halt dieses You shall not pass sagt und es wird irgendwann so häufig wiederholt, dass ich diesen Kontext kenne und dann genau weiß, wenn das jemand jetzt hier auf einer kaputten Rolltreppe macht, was das zu bedeuten hat in dem Kontext. Und deswegen ist es halt auch, dass der Vorteil bei mir ist, es ist sehr einfach, das Original zu sehen und sich darüber zu informieren und diesen Witz zu verstehen. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, gibt es mittlerweile ja auch Seiten wie Know Your Meme, die halt auch Memes erklären, obwohl die wirklich das erste Mal entstanden sind, was dann auch sehr faszinierend manchmal ist, woher die kommen. Und was auch das Einzigartige an Memes sind, ja, die werden im Verlauf ihrer Lebensspanne häufig verändert oder angepasst. Und manchmal geht auch der ursprüngliche Kontext verloren, aber so ein bisschen die Idee dahinter, die bleibt immer irgendwie erhalten. Da wäre ja ein bekanntes Beispiel, wäre dieses bekannte Bild einer Frau, einer schreienden Frau, die auf ein zweites Bild zeigt. Das ist eine Katze, die sehr sichtlich halt auf einem Stuhl sitzt und von dem Teller und sehr angewidert guckt. Ne? Und das, ihr kennt das wahrscheinlich auch. Dieses Bild, das stammt aus der Doku-Serie The Real Housewives, aus einer Episode von 2011 tatsächlich. Jahre später hat dann irgendjemand mal diese beiden Bilder kombiniert und geschaffen war ein Meme und hat das Ganze dann, werden dann natürlich meme-technisch, wird das mit irgendwelchen Bedeutungen versetzt, die dann teilweise auch abgeändert werden oder die Personen werden irgendwann mal auch ausgetauscht. Ne, es gibt dann irgendwann mal auch die Variante, dass das Ganze mit Star Wars Charakteren gemacht ist, also wo dann Anakin Skywalker auf Yoda blickt oder zum Beispiel
fast schon künstlerisch,
hier haben wir das Ganze mit Prinzessin Mononoke, die dann oft ein Wolf blickt. Deswegen, das Ganze ist dann halt auch in der Kultur des Meme-Daseins verändert, das irgendwie seinen Kontext bleibt. Aber irgendwie zumindest die ganz Grundidee, die bleibt meistens erhalten. Und das Faszinierende ist ja auch, dass diese Memes dann auch man mittlerweile auch gar nicht mehr wirklich das Original kennen muss und trotzdem es versteht. Das hat man dann irgendwann altert auch erreicht, dass man eben nicht mehr das zwar den Kontext irgendwie versteht, aber selbst dass den die Serie, den Film oder die Serie halt nicht gesehen haben muss. Und das ist auch dann, dass es trotzdem funktioniert, der Witz, der ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Also eine Studie der University of California, die hat auch mal herausgefunden, dass ein Witz dann lustiger wird, wenn man ihn noch dekodiert, ihn verändert und einen anderen Kontext gibt, also im Vergleich zum Original, fand tatsächlich die meisten Leute finden dann den veränderten Witz auch lustiger, ja, wenn man ihn nach einer genügend wiederholt. Also es ist tatsächlich auch so, dass Memes, je häufiger sie kommen und je häufiger sie verändert werden, durchaus auch lustiger werden können.
Na gut, ja, klar.
Ja? Und am Ende schaffen es dann, was schon mal die eine Bedeutung wäre, die wir jetzt mal zu Memes in der Filmkultur haben, dass die es trotzdem halt schaffen, dass man sich vielleicht mal das Original anschauen möchte, wenn man wissen will, woher kommt denn das eigentlich ursprünglich. Oder dass man zumindest mal einen Film geschaut hat oder eine Serie und dann, ach, daher kommt das also. Das ist auf jeden Fall so eine Bedeutung, glaube ich, wie Memes irgendwie indirekt oder direkt zumindest einem Film oder einer Serie helfen können. Kennst du denn irgendeinen Meme, wo du gesagt hast, möchtest du mal das Original gucken? Du gesagt hast, möchtest mal wissen, woher das kommt? Und das war zumindest ein Aspekt, dass du gesagt hast, okay, guck mir das mal an.
Boah, schwierig. Ad hoc Meme, so das ganz mich dazu inspiriert hat. Ist meistens ja eher umgekehrt, dass man tatsächlich bestimmte Situationen aus Filmen dann irgendwie sich wieder im Gedächtnis hat und dann hat man ja in den Messengern oftmals dann jetzt Jify irgendwie drinne und dann sucht man diese bestimmte Szene und findet sie meistens auch, weil irgendjemand hat sich dann schon mal gedacht, da mache ich jetzt ein Meme draus. Also der Weg eher umgekehrt, dass ich jetzt ein Meme gesehen habe und dann was gucken wollte, damit ich es verstehe. Nee, glaube ich nicht.
Okay.
Also wüsste ich jetzt nicht.
Ja. Aber was dann Memes auf jeden Fall auch gut zu passen, sind einfach Fan-Communities. Also gerade dann zu großen, langjährigen Serien oder Filmreihen wie jetzt Game of Thrones, Harry Potter und Co. Da gibt es natürlich auch ganze Seiten, die nur diese Memes untereinander teilen. Und dann halt das auch, dass dann so ein gemeinsames Gedankengut dann irgendwie ist. Und dass jeder auch innerhalb der Community versteht, das hält natürlich auch so eine Community zusammen. Das ist dann auch gerade interessant, dass es neue Memes oder aktuelle Memes immer auch geteilt werden, selbst wenn die eigentliche Serie oder Sendung oder Filmreihe dazu längst eigentlich vorbei ist, schon Jahrzehnte alt ist. Also sieht man auch an Friends, Scrubs oder How I Met Your Mother oder eben auch Harry Potter oder so, dass die immer noch neue Memes generieren können, obwohl eigentlich die eigentlichen Originale schon längst vorbei sind und der Hype darum eigentlich auch schon vorbei ist. Aber die halten es ja irgendwie, zumindest ein Teil daran, hält ja auch noch die Fankultur mit am Leben.
Ja.
Genau. Und das Potenzial von Memes haben natürlich auch Filmstudios selbst erkannt. Also zum Beispiel dann auch die Marketing Unternehmen natürlich. Zum Beispiel 3 Wochen vor der Veröffentlichung von Straight Outta Compton, dem Musikfilm, da wurde ein Meme-Generator erstellt, wo Leute halt das Logo des Films nehmen konnten und dann mit dem Hashtag Straight Outta und dann halt Straight Outta dann irgendwas hinzufügen konnten, um das halt was Eigenes zu gestalten. Das war natürlich einfach perfekte Werbung für den Film selbst, als auch für die Personen, die das machen konnten. Ja, zum Beispiel Ryan Reynolds hat das Ganze mit Deadpool gemacht.
Ja, ich erinnere mich daran sogar, ja.
Ja, und es kann man natürlich auch zu kreativeren Zwecken nutzen, zum Beispiel Jason Briggs, den man aus American Pie kennt, der hat Straight Outta My Wife gemacht und da hat er dann sein Kind gezeigt, was vor kurzem geboren wurde. Kann man auf den kreativen Raum gehen. Und der clevere Einsatz hier von Memes wurde halt dem Film auch zugute gehalten, dass er dann auch so erfolgreich war. Mhm. Straight Outta Compton, dass das auch einen Anteil daran gehabt hat. Und Ähnliches hat man zum Beispiel auch über den Netflix-Film Bird Box von 2018 gesagt. Das ist ja dieser Film mit Sandra Bullock.
Der dann gar nicht so gut war. Mhm.
Genau, der so eher so durchschnittlich war, wo sie aber die ganze Zeit halt mit einem Tuch um die Augen halt durch den Film läuft, weil das in der Welt ist, wo, wenn man da Monster anschaut, die es in dieser Welt gibt, dann bringt man sich um. Deswegen muss sie halt ständig blind quasi durch die Gegend gehen. Und da hat Netflix im Vorfeld vor der Veröffentlichung halt die Bird Box Challenge gestartet, wo man halt sich mit verbundenen Augen versuchen muss, irgendwelche alltäglichen Dinge zu erledigen. Und dann wurden diese Videos und diese Bilder und auch besonders die Bilder halt auch von Sandra Bullock, wie sie halt blind irgendwas durch die Gegend läuft, wurden sehr häufig geteilt im Internet. Das hat jetzt auch so einen kleinen Hype Hype ausgelöst. Und der hat dann auch dazu geführt, dass der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Ende 2018 war Bird Box auch der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Mhm. Deswegen kann man auch sagen, dass das durchaus einen Anteil daran gehabt haben kann, weil es wurde auch millionenfach im Internet geteilt. Krass. Diese Bird Box Challenge, gab es auch einen größeren Vorfall, wo das dann ganz auch in der Kritik stand, weil eine 17-Jährige, die hat auch an der Challenge teilgenommen und die hat das während des Autofahrens gemacht und hat dann einen größeren Unfall verursacht.
Bei Challenges oft das Problem.
Ja, der hat so ein bisschen Eigenleben entwickelt. Das ist dann auch ein Aspekt von diesem viralen Gedanken. Denn das hat man dann nicht mehr unter Kontrolle. Und dass es dann Leute machen, die da vielleicht nicht zweimal drüber nachgedacht haben. Mhm. Das stand dann auch sehr in der Kritik, dass man da halt auch dann die Gefährlichkeit von diesen Online-Challenges sehr gut nachvollziehen kann. Dass sie halt ein bisschen auch nach hinten losgegangen ist. Nach hinten losgegangen ist es auch bei Ghost in the Shell.
Ja, die wollten, das hatte ich ja auch schon mal in der Geschichte drin. Erinnerst du dich noch?
Ich glaube, das hast du auch mal gesagt. Genau, weil die hatten nämlich auch mal diesen Gedanken von Straight Outta Compton haben, die haben ja auch einen Meme-Gag-Generator ja im Vorfeld kreiert.
Und du hast ja ganz viel Whitewashing ja in dem, also ich meine, ja, wir haben Dings, ne? Jetzt ist ihr Name weg, verdammt.
Scarlett Johansson
in der Hauptrolle und das kam nicht ganz so genau gut an.
Und dann wurden halt Memes generiert, wo dann halt ständig stand, ja, Hollywood kann halt nur weiße Schauspieler in die Hauptrolle, ja, obwohl es eigentlich sinnlos ist und ich bin ein Beispiel für Whitewashing und so. Ja. Das ist ziemlich nach hinten losgegangen, das war sicherlich nicht im Sinne des Filmstudios und das wurde halt sehr stark dazu genutzt, um halt Hollywoods Umgang mit People of Color zu kritisieren. Memes sind aber auch teilweise selber Gegenstand von Filmen. Ja, das funktioniert besonders bei Filmen, die ihren Humor daraus ziehen, irgendwie selbstreferenziell zu sein und ja, zu sagen, hey, ihr wisst ja, das ist ja alles nur ein Film. Da passen natürlich Memes perfekt rein, weil die halt immer auch eine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass das alles hier künstlich ist. Da ist Spider-Man No Way Home auch ein sehr gutes Beispiel, mhm, dafür. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern.
Nee, bitte nicht.
Lukas hat es ja auch noch nicht gesehen, aber es passt ja einfach sehr, sehr gut rein. Das war auch ein Grund, warum ich mich damit mal beschäftigen wollte. Weil wir wissen ja aus dem Trailer, wissen wir ja, dass Willem Dafoe als Norman Osborn zurückkehrt. Ja. Und da zu Willem Dafoe gibt es auch ein Meme vom ersten Original Spider-Man von 2002. Es gibt nämlich am Anfang eine Szene, wo Norman Osborn sagt, you know, I am something of a scientist myself. Mhm. Also, weißt du, ich würde mich auch als Wissenschaftler bezeichnen. Und das 2017 ist daraus ein Meme geworden mit seinem Gesicht und halt diesem Text, das halt gerne dazu benutzt wird, wenn man irgendwie scheinbar irgendwas Krasses gemacht hat und dann sagt man, ja, ich sehe mich halt auch als Wissenschaftler irgendwie. Und dieses Wissenschaftler wird gerne auch mal ausgetauscht, weil das kannst du auch halt gegen anderen Berufsstand oder so auch schnell austauschen, wie jetzt dann irgendwie Handwerker oder so. Ja. Wenn du irgendwie ein Ikea-Regal zusammengebaut hast, dann wäre das mit ihm passend dazu. Also dazu wird das benutzt. Und das wurde halt, ist mittlerweile so halt Teil der Popkultur geworden, dass Willem Dafoe im Spider-Man No Way Home genau das nochmal sagt.
Nein.
Ja. Oh, okay. Und das ist dann so, ist das lustig oder ist das nicht lustig?
Lustig oder cringe? Sie entscheiden. Cringe.
Sie entscheiden, ja. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen. Ist ja auch der eigene Humor, wie man das dann einschätzt. Ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen peinlich dann irgendwie, weil es irgendwie ist auch billig.
Mm, ja.
Und das ist dann wirklich, mittlerweile, das ist dann wirklich, das zieht mich dann aus dem Film raus. Weil ja, jeder kennt das Meme und ist dann vielleicht der billige Gag oder der schnelle Lacher auf jeden Fall generiert, aber
Wem bringt das was?
Ja, wem bringt da was?
Und was bringt es der Geschichte vor allem?
Nichts.
Ja.
Nichts. Und deswegen finde ich auch aber gerade, wenn wir bei dem Beispiel Spider-Man bleiben, sehr interessant, welche Filme Memes generieren und welche nicht. Mhm. Weil ich möchte jetzt mal eine These in den Raum stellen. Fiktionale Stoffe, die viele virale Memes generieren und besitzen, sind kulturell irgendwie einflussreicher, bedeutender vielleicht auch, wenn man so nennen möchte, als fiktionale Stoffe ohne solche Memes.
Naja, sag mal so, wie auch immer man messen will, was kulturell bedeutsam ist, ne? Aber ich sag mal so, in der Popkultur und in dem, worüber gerade natürlich auch im Internet geredet wird, haben natürlich die mit den Memes einen Vorteil, weil es wird im Internet über sie geredet und nicht nur im Feuilleton.
Richtig, genau. Ja. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein bisschen ein einfaches Beispiel dafür. Natürlich möchte ich jetzt hier nicht irgendwelche Kriterien für kulturell bedeutend oder nicht. Das kann sich auch mal ändern. Und es gibt auch Filme, die kulturell bedeutend sind aus den 50er, 60er Jahren, wo es keine, nicht so viele Memes auch einfach gibt, weil die nicht in der Zeit entstanden sind und im Nachhinein das eher nicht so häufig passiert.
Ja. Die Frage ist, zu was gibt's gar keine Memes? Also zu welchem Film?
Ich würde jetzt sagen, es gibt einen sehr bekannten Film, den jeder gesehen hat und der keine Memes hervorgebracht hat. Oder eigentlich, es gibt wahrscheinlich, wenn man sucht, findet man welche, aber eigentlich keine Memes hervorgebracht hat.
Aha.
Der erfolgreichste Film aller Zeiten. Avatar.
keine Memes zu Avatar?
Kennst du einen
Avatar? Ich mache jetzt hier, jetzt geht's los.
Also ich sag, du findest ja bestimmt eins, aber ich sag, dass nichts bekannt ist.
Naja, also nichts, wo man jetzt sofort sagen würde, ja okay.
Und allein das ist komisch, das ist der erfolgreichste Film aller Zeiten.
Also wahrscheinlich wird man, wenn ich jetzt Avatar bei Jiffy eingebe, wird wahrscheinlich...
Ja, was kriegst du da?
Wird wahrscheinlich eher hier Aang, genau, Luftbrenniger kommen, richtig. Mit Sicherheit, ja.
Obwohl das wahrscheinlich finanziell gesehen weniger eingespielt hat, hat es aber mehr Memes generiert.
Ja, ist auch die bessere Geschichte einfach.
Ja.
Na, es ist wirklich ganz wenig. Also, ne, Memes sehe ich jetzt nicht. Ein paar Ausschnitte.
Klar.
Viel, viel luftbändiger Avatar. Mhm.
Da gibt es allein, also bei der Serie Avatar gibt es natürlich diesen Kohlkopfhändler.
Ja.
Und dieser eine, der so ausrastet, der eine Fan, der so Schaum vor dem Mund hat, ja, ist auch ein bekanntes Meme.
Aber so richtig, nee. Also zu dem Avatar.
Ja, und dieser Film hat wahrscheinlich wirklich jeder gesehen, auch jeder, der gerade zuhört, kennt diesen Film. Aber es gibt keine Memes dazu.
Nee, das stimmt.
Und das finde ich sehr faszinierend. Also ich kann es mir auch nicht ganz erklären, woher es kommt, weil natürlich kann ich jetzt sagen, der Film ist jetzt nicht so spektakulär geil. Also es war schon spektakulär, wo man ihn im Kino gesehen hat. Aber er ist jetzt nicht der allerbeste Film aller Zeiten. Nee. Muss er ja auch nicht. Aber dass er keine Memes davor gebracht hat und dann irgendwie so verschwunden ist, kann man jetzt viel drüber philosophieren. Also ein Hauptgrund wird sicherlich sein, dass er halt nur im Kino funktioniert hat und einfach auf dem Heimfernseher selbst bei einer geilen Anlage und einem 60 Zoll, 70 Zoll Fernseher nicht so wirkt wie halt im Kino mit einer guten 3D-Technik und dass es einfach zu dem Moment auch was Neues war und sich neu angefühlt hat. Und das kann man einfach beim zweiten, dritten Mal zu Hause nicht wiederholen. Und das ist schon mal so ein Fakt, dass er halt weniger bedeutend macht, weil man kann sagen, dass der ganze Film auch wenig, also abgesehen davon, dass danach natürlich jeder Film versucht hat, 3D zu machen und das auch lange Zeit uns das Kinogänger geplagt hat.
Oh ja.
Aber so rein vom Inhalt her hat er ja irgendwie wenig hinterlassen, sag ich mal. Und keiner spricht mehr über die Szene bei Avatar bei 2:10, wie da Colonel irgendwas macht hat oder wie die auf dem Drachen reiten oder so.
Ich habe ein Meme gefunden.
Oh.
Aber es ist eine Abwandlung von dem, was du gezeigt hast mit der Katze.
Von der Katze,
also
so.
Es gibt eine Abwandlung mit der Katze, aber das ist ja auch kein Avatar-Meme eigentlich.
Genau. Also ich möchte sagen, meine These ist hält noch stand.
Es gibt einen kritischen sogar.
On a planet filled with blue people, we still need a white you to save the day. Da haben wir auch genutzt, ähnlich wie bei Ghost in the Shell, dazu sagen, es braucht immer noch den weißen Amerikaner. Und da war es halt aber auch nur, das Meme ist dann auch nur, es braucht das Bild von der Haupt-Navi-Person.
Ja, und es geht auch immer nur um Avatar. Also es ist jetzt nichts, es ist jetzt kein Meme im Sinne von, ich wende das auf Alltagssituationen an und kann damit irgendwas Gag machen.
Ja, irgendwie, ne? Genau.
Ja. Okay, du hast es bewiesen. Ja. Wenn ihr eins findet,
was wirklich halbwegs
okay ist.
Mal benutzt wird, dann möchte ich es gerne sehen. Weil dann zum Beispiel halt die Tobey Maguire Spider-Man-Filme, die haben unzählige Memes hervorgebracht.
Oh ja.
Also das kann man gar nicht alle zusammenfassen. Von der Lache von J. Jonah Jameson mit It's Pizza Time, I'm gonna put some dirt in your eye, you get your rent when you fix your this damn door. Das Heulgesicht von Tobey Maguire ganz generell und seine Evil-Version natürlich.
Der komische Walk, der Tanz.
Genau.
Ja.
Ne? Und es gibt bis heute Seiten, die sich nur mit Tobey-Memes befassen. Also es gibt auf YouTube auch den Kanal Tobey-Memes, der halt Tobey Maguire in alle möglichen Filme montiert. Oder halt auch Tobey in the MCU. Da wird Tobey Maguire Spider-Man in die Marvel Cinematic Universe gefotoshoppt.
Oh, was haben Leute für Zeit, ey, wirklich.
Ja. Und zum Beispiel ein kürzliches Video, wo Tobey Maguire bei Squid Game mitmacht an dieser rotes-grünes Licht-Challenge, wird da halt reinmontiert. Das hat 10 Millionen Aufrufe.
Was?
Weißt du? Und ich finde das, und dann halt die Filme von Andrew Garfield.
Ja.
Wieder gar nichts. Also die, da findest du bestimmt ein bisschen was, aber im Vergleich zu Tobey Maguire Spider-Man-Filmen ist das ja nix.
Ja.
Ne, und woran liegt das? Also, weil die Filme besser sind? Okay. Aber auch schlechte Filme bekommen Memes.
Naja, vielleicht, also die sind wahrscheinlich zu glatt. Weißt du, wie ich meine? Also, die ecken noch weniger an. Ne? Und bei Tobey Maguire, den Spider-Man, kann man ja mittlerweile wenigstens unterstellen, dass ein bisschen Cringe schon dabei ist. Vor allem, weil diese früher zwar bewusst eingesetzt, aber auch, weil der ist jetzt 20 Jahre her, das ist halt auch einfach ancient für viele junge Leute. Und vielleicht, weil sie nicht so gefällig sind. Ne? Also, Ich meine, bei Avatar ist die Geschichte auch gefällig.
Das stimmt. Also zumindest dann qualitativ, zumindest traut sich mehr im Kontext eines Superheldenfilms. Tobey Maguire hat wahrscheinlich auch einfach ein gutes Meme-Gesicht, muss man auch sagen.
Ja.
Mehr als Andrew Garfield.
Auf jeden Fall.
Deswegen, das ist wahrscheinlich dann einfach auch so ein äußerer Faktor. Da kann er dann auch dann die anderen Filme auch nichts dafür.
Ja.
Die dann vielleicht auch einen speziellen Humor haben, der einfach sich dann auch besser vermiemen lässt. Der dann vielleicht auch mehr über Gesichter funktioniert.
Ja. Bei den ganz neuen Spider-Man mit Tom Holland gibt es ja auch nicht so richtig viele.
Also es gibt zumindest, was ein Meme wurde, weil dann bei Infinity War, Avengers, dass halt Mr. Stark, ich fühle mich nicht so gut.
Ach so, ja.
Das wurde halt, ne? Und dann halt dieses, man wird zu Rauch.
Aber was es jetzt beim neuen Spider-Man gibt, sind ja weniger Spider-Man-Memes als Tom Holland und Zendaya-Memes eigentlich.
Genau, das ist dann wieder mehr, ja. Aber es ist natürlich dann auch was funktioniert.
Ist ja auch popkulturell wahrscheinlich interessanter dann einfach.
Ja, und dass du dann darüber hinaus, wenn die halt auch außerhalb des Films halt ein Liebespaar sind, dann kann man halt darüber dann halt auch Memes generieren. Das hat man dann bei den anderen Filmen nicht so gehabt. Vielleicht dann auch ein gutes Beispiel für was wird halt zu Memes, was nicht. So sicherlich das fiktionale, der fiktionale Stoff mit den meisten Memes, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne es nachgezählt zu haben, aber es ist wahrscheinlich die US-Version von The Office.
Ja, gut, das könnte
ich
gut,
jetzt
ja,
mal
doch.
Einfach so behaupten, dass das durchaus so sein könnte. Ne? Steve Carell und Co.
Ja.
Kennt man, muss ich glaube ich auch nicht aufzählen, die zahlreichen Memes. Die Gründe dafür können auf jeden Fall sein, dass es auch einfach ein guter Humor ist.
Ja.
Sehr, sehr viele Reaktionsgesichter auch einfach hat, weil es so alltägliche Sachen sind, die dort passieren.
Mhm.
Und dann halt die Charaktere in die Kamera schauen, weil halt so die Serie auch funktioniert mit dieser Mockumentary, das so getan wird, als wäre es eine Dokumentation und dann die Charaktere halt in die Kamera schauen, um zu zeigen, hier, ich finde das selber gerade komisch, was passiert und dadurch hast du viele Meme-Gesichter einfach, die du auch benutzen kannst.
Die paar Memes, die es von irgendwie Modern Family gibt, die funktionieren auch genauso, ist ja auch Mockumentary, ja. Wo das auf jeden Fall auch passt mit diesen Ausdrücken und so, ist, wo es auch viele Memes gibt, ist halt einfach bei SpongeBob auch.
Ja.
Oder auch so Punchlines hast auch teilweise
wo du halt,
einfach.
Dadurch, dass es eine Kinderserie, Animation ist, die arbeitet natürlich visuell auch sehr stark. Wo du halt auch dann einfach das Meme, das hast du, das Bild, das erklärt schon voll viel.
Oder bei Family Guy oder so, da funktioniert es ja genauso.
Genau. Die sind dann optisch dann reduziert, sag ich mal. Also Family Guy vielleicht gerade mehr. Da ist dann absolut klar, worauf der Gag hinausläuft. Den kannst du sofort teilen, verstehst du sofort. Macht sich dann wahrscheinlich mehr als jetzt bei einem, sag ich mal, Anime, der halt so ein Miyazaki-Anime, der übelst schön ist, wo du erstmal das Bild dir erstmal eine Stunde angucken musst, damit du jedes Bild, jedes Detail auch siehst.
Ja.
Da macht sich's wahrscheinlich nicht ganz so geeignet. Genau. Dann hat auch mal, haben auch andere Leute haben auch schon über Memes nachgedacht in Filmen. Also der Journalist Jameson Rich, der hat mal in der New York Times auch über Film-Memes gesprochen. Und der sagt auch, dass Film-Memes gerade das Ikonische herausstellen. Ne, also jetzt außerhalb von Memes, jeder kennt zum Beispiel ja die Szene in Rocky, wenn Sylvester Stallone die Treppen in Philadelphia auf diesem Monument hochläuft.
Mhm.
Oder Marilyn Monroes Pose, wenn sie ihr Kleid so zurückhält, als dieser Luftzug kommt. Ne, und das ist, diese Szenen kennst du, selbst wenn du den Film nie gesehen hast. Ne, und jeder kennt, ich bin dein Vater aus Star Wars, obwohl, selbst wenn man noch nicht Star Wars gesehen hat oder erst zum ersten Mal schaut, das kennt man schon. Das ist schon so bekannt geworden. Und das ist bei Memes ja teilweise auch der Fall, dass man halt auch schon das Meme vorher kennt, bevor eigentlich der Film dann veröffentlicht wurde. Oder dass er auch schon so Teil der Popkultur geworden ist, dass Leute das kennen, ohne zu sagen, ach, das ist der Film, woher das kommt. Deswegen ist das gerade, und dass dann auch die Memes auf irgendeine ikonische Szene meistens ja, oder halt nicht immer, aber manchmal auch durchaus auch auf die ikonischen Szenen beziehen können. Da wäre ein Beispiel, zum Beispiel Marriage Story, der Netflix-Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver. Da gibt es ja diese Streitszene, wo am Ende dann halt Adam Driver ein Loch in die Wand schlägt. Und dass die Memes bestehen meistens dann aus 5, 6 Bildchen, wo dieser Streit kurz zusammengefasst wird, wie die gegeneinander argumentieren und am Ende halt Adam Driver gegen die Wand schlägt.
Ja.
Und das ist halt so, kann man sagen, ist somit einer der Hauptszenen im ganzen Film, so der Höhepunkt oder ein Höhepunkt, wo dann die beiden Charaktere streiten und das dann halt sich ein emotionaler Konflikt auslöst und das wurde das Ganze auch vermiemt.
Mhm.
Und dann halt ersetzt der Kontext irgendwie, dass sie über was Spezifisches streiten oder so oder Bildchen oder halt auch die Köpfe der Charaktere ausgetauscht wurden. Aber das ist dann so ikonisch geworden, dass man auch sagen kann, dass dieses Meme hat halt einfach die Szene des Films halt auch zusammengefasst. Oder man hat gesehen, auf welche Szene sich die Gesellschaft geeinigt hat, als das ist die Szene des Films.
Ja.
Deswegen ist das immer ein ganz gutes Schlaglicht darauf. Das ist dann auch völlig egal halt, ob der Film gut, schlecht, erfolgreich oder ein Flop ist unbedingt. Da wäre ein anderes Beispiel, der Film Dear Evan Hansen. Das ist ein College, Teenage, Highschool-Film. Ich glaube, es ist Highschool, das glaube ich. Der hat halt vor der Veröffentlichung, bevor der Film noch rauskam, hat er halt sehr viel Spott auf sich gezogen, der Film. Er war halt der Hauptdarsteller, ist 28 Jahre alt in der Realität und spielt halt einen 17-Jährigen. Und das sieht man. Ja. Also eine eher nicht so gute Perücke und dann halt versucht mit Klamotten ihn irgendwie halt jünger aussehen zu lassen und hat einen auch so ein Heulgesicht von ihm, so ein Tobey Maguire Heulgesicht, wurde dann zu einem Meme, weil man da einerseits drüber lustig gemacht hat, dass hier ein 28-Jähriger einen 17-Jährigen versucht zu spielen. Und das hat dann halt besonders den Hauptdarsteller Ben Platt getroffen.
Ja.
Sieht nicht so gut aus. Nee. Es ignoriert natürlich toll. Das haben natürlich die Macherinnen des Films, die haben ihn durchaus auch bewusst in diese Rolle gegeben, weil das ist ein Musical ursprünglich,
ja,
das in einem Film wurde. Und halt Ben Platt, der Hauptdarsteller, hat halt diese Rolle gespielt, die seit 7, 8 Jahren. Und hat die auch groß gemacht.
Auf,
ne?
auf der Bühne funktioniert das aber natürlich. Genau. Ne? Auf der Bühne kannst du ja machen, was du willst. Also kannst du natürlich nicht, aber du kannst auch einen
mehr als
30-Jährigen, 17-Jährigen spielen lassen. Da ist dann... Du bist ja auch nicht so nah dran, einfach, du kannst da mehr, aber gut, das, auf der Leinwand.
Ja, genau. Da funktioniert Film und Theater, Musicals, ja, Opern, funktioniert einfach anders.
Ja.
Ne? Aber das war natürlich eine bewusste Entscheidung, hier den zu nehmen, die Person, die das auch schon im Musical gespielt hat, weil er diese Rolle einfach in- und auswendig kann. Und das ist, ja, auch Filme können ja die Realität ein bisschen biegen. Aber das Meme hat nun mal darauf hingewiesen, hätte man vielleicht jemand anders genommen, weil der Film hat einfach andere Regeln.
Ja.
Ne? Und Dear Evan Hansen war, obwohl das so eine enorme Aufmerksamkeit dann durch die Memes bekommen hat, war es aber ein finanzieller Flop. Mal gucken, wie es dann irgendwann auf einem DVD-Streaming-Markt aussieht.
Also alle kennen nur die Memes, niemand kennt den Film.
Genau.
Oder hat den Film gesehen zumindest oder gekauft.
Das, und wenn du selbst den Film schaust, dann denkst du immer halt daran, ja, dieser Typ, selbst wenn, jetzt vielleicht mehr, wenn du dieses Meme nicht gekannt hättest, wäre es vielleicht gar nicht so unbedingt aufgefallen oder du hättest es dem Film irgendwie abgekauft. Aber dadurch, dass jeder redet darüber oder scheinbar redet jeder darüber, dass dieser Schauspieler falsch gecastet ist und man einfach einen anderen hätte nehmen müssen, einen jüngeren, guckst du natürlich nur auch auf das.
Ja,
ne?
Klar.
Ja? Deswegen schaffen es dann Film-Memes dann, dass dabei auch manchmal auch die ursprüngliche Bedeutung halt so einer Szene auch verloren gehen kann oder manchmal sogar komplett gegenteilige Kontexte das dem Ganzen gegeben wird. Deswegen ist dieses gerade Virale, das ist aber natürlich auch ein Teil des Viralen einfach, ne? Dadurch, dass die Filme so häufig geteilt werden, verändert sich halt einfach auch viel daran und werden in andere Kontexte gesetzt. Da hat der Kulturkritiker und Journalist Kolja Reichert hat dazu auch mal was kurz geschrieben. Der hat eigentlich über Kryptokunst ein kleines Buch geschrieben. Das habe ich mir aus anderen Gründen mal geholt.
Du hast es heute mit Papier.
Aber ich geholt habe, genau, ich habe es heute mit Papier. Ich habe es heute auch, das mir sogar gekauft, ausgedruckt. Und da kommt Kolja Reichert, kommt auch kurz auf Memes zu sprechen. Was ich auch kurz mal vorlesen möchte, dass das Ganze halt auch auf diesen universellen Gedanken und halt auch, dass sie dem kontextlos funktionieren. Memes demonstrieren die Relativität jedes Blickwinkels. Sie wirken zwar identitätsstiftend, aber immer nur provisorisch. Entscheidend an ihnen ist, dass dies in der Regel um den Preis des Gegenteils geschieht. Memes spalten Identitäten, sie lösen Zeichen aus ihrer vorherigen Bedeutung und öffnen sie kollektiven, tendenziell unabschließbaren Verknüpfungen mit neuen Bedeutungen. Memes sind semiotische Lockerungsübungen. In den Rissen, die sie einführen, erlebt sich die Internetöffentlichkeit als lebendig. So, ne, das ist also auch ein großer Spaß vielleicht, unter anderem auch für die Internetöffentlichkeit, wie es Kolja Reichert formuliert. Und das Ganze...
Semiotische Lockerungsübung.
Das ist ein schönes Wort,
ja,
oder?
Sehr gut, ja.
Das kann man auch positiv sehen, man kann das aber natürlich auch negativ interpretieren, dadurch, dass dann diese Memes der schnelle Witz sind, die Filme der Komplexität berauben. Ne? Und alles wird auf eine schnelle Punchline getrimmt und simplifiziert. Das muss nicht unbedingt auch was Gutes sein. Alles wird irgendwie zu einem Fastfood-Snack, was man schnell teilen kann. Mhm. Da wäre auch so ein Beispiel, wäre Uncut Gems mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Mhm. Ist ein, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, gibt es auch auf Netflix. Ist zumindest,
kann mit Adam Sandler null anfangen.
Dann guck dir diesen Film an, da halt in der ernsten Rolle, als wettsüchtiger Juwelierhändler, der es nicht sein lassen kann, auf irgendwas zu wetten. Mhm. Ein sehr faszinierender Film, den viele Leute auch nicht so gut finden, weil er sehr unorthodox gedreht und gespielt und geschrieben ist. Mhm. Weil der ist halt wahnsinnig, weil der die Figur, die Adam Sandler spielt, ist halt immer unter Stress.
Also vielleicht der Adam Sandler-Film, den ich mag.
Durchaus, das okay. Kann ich mir gut vorstellen, weil die Figur von Adam Sandler ist im Film immer unter Stress. Ständig von allen Seiten wird er beackert und das lässt dir der Film auch wissen, weil du wirst nur beballert mit Eindrücken, mit visuellen, audiovisuellen Reizen und du bist selber total unruhig. Also ich war auch während des Films gucken total, ich war auch danach total fertig. Und da finde ich sehr faszinierend, dass das ein Film schaffen kann, aber ich verstehe auch, wenn man das nicht mag, weil das sehr komisch teilweise wirkt. Aber es gibt eine Szene im Film, wo Adam Sandler so in die Kamera blickt, mehr oder weniger, und sagt, this is how I win. Also so gewinne ich. Man aber weiß, das geht bald schief.
Ja.
Und das wird dann auch in diesem Kontext genommen. Man hat irgendwie scheinbar irgendwie sich ein Konstrukt zurechtgelegt oder irgendwie man hat was geschafft und sagt, so gewinne ich im Leben irgendwie. Man weiß aber, naja, lange hält es vielleicht nicht. Oder ich versuche irgendwie gegen Sachen anzutreten, gegen die ich nicht gewinnen kann, aber ich habe so einen kleinen Erfolg.
Ja.
Und das ist dann, da wird dieses Meme gerne benutzt. Und der Film beschäftigt sich halt auf sehr interessante Art und Weise so mit diesem Gedanken halt, wie ich versuche beim, oder Glücksspielgedanke oder wie ich irgendwie versuche, diese Gier irgendwie gewinnen will im Kapitalismus, irgendwie versuche zu überleben. Und das sind sehr komplexe Gedanken, die der Film irgendwie äußert an dieser Figur Adam Sandler, wo man viel rein interpretieren kann. Und dieses Meme halt, dieses How I Win, simplifiziert das extrem.
Ja.
Ne? Und ich weiß nicht, jeder, der das Meme benutzt oder kennt, ob der das dann so sich damit mit dem Film so beschäftigt hat. Ob das jetzt wirklich ein Problem ist, weil die Leute, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen, die tun es wahrscheinlich auch.
Ja, also
deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, okay, wenn ihr einfach nur das Meme benutzen wollt, ist auch nicht so schlimm.
Ja. Ich sag mal, wertet ja jetzt nichts auf oder ab.
Genau, also der Film wird ja nicht schlechter dadurch, dass es geteilt wird. Ist natürlich schade, dass man vielleicht dann nur das Meme kennt und sich nicht mal mit dem Film auseinandergesetzt hat, weil er schon vielschichtig ist.
Aber ich würde jetzt auch mal einfach unterstellen, dass ob du den Film nicht kennst und das Meme kennst oder ob du den Film nicht kennst und das Meme nicht kennst, ist auch vollkommen egal.
Eigentlich ist es egal, glaube ich auch. Ich glaube, ich habe auch ein paar Texte jetzt gefunden, die da durchaus sagen, es ist schon schade und das beraubt einem schon was, aber am Ende ist es, glaube ich, immer, man hat Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen und eben nicht.
Damit ich etwas beraubt werden kann, muss ich es ja gehabt haben.
Genau. Deswegen am Ende, glaube ich, schadet es nicht mehr so groß. Es ist natürlich dann, wenn sich Filme halt wirklich diesen Meme-Humor annehmen und versuchen, das zu reproduzieren, dann, teilweise No Way Home das macht.
Ja, okay. Dann machst du vielleicht was kaputt. Dann machst du ja wirklich eine Geschichte, beschneidest du ja irgendwie ihre Möglichkeiten, indem du versuchst, das irgendwie auf Punchlines zusammen zu pressen irgendwie. Ne?
Deswegen, aber man kann zumindest noch mal was, ein negatives Beispiel vielleicht wäre, wie Memes durchaus Filme simplifizieren können oder zumindest einen Blick gewähren, wie man halt auch Filme sehen kann. Da hat auch der YouTuber Just Right hat da vor kurzem auch ein interessantes Video-Essay veröffentlicht. Geht es um Charlie und die Schokoladenfabrik, um den Originalfilm von 1971 oder die erste Verfilmung mit Gene Wilder.
Mhm.
Da gibt es seit ein paar Jahren das Meme, dass Opa Joe oder Grandpa Joe der eigentliche Bösewicht des Films oder der ist eigentlich die schlimmste Figur im ganzen Film.
Ja.
Das ist dann auch teilweise so ein bisschen witzig gemacht hier. Naja, wir kennen alle die Geschichte und habt ihr mal genau drüber nachgedacht über Grandpa Joe? Der ist ja eigentlich total der Schmarotzer, der den ganzen Tag nur im Bett liegt, nichts macht für seine Familie und dann bekommt sein Enkel, bekommt das goldene Ticket und dann ist er total undankbar und sagt erstmal, ja, ich gehe jetzt zur Fabrik, ich habe das ja gewonnen.
Mhm.
Lässt Charlie gar nicht an dem Erfolg dann dran teilhaben. Total unsympathische Figur. Das ist halt seit ein paar Jahren, ist das auch so ein gab es ganz viele verschiedene Memes, auch in Stand-Up-Programmen wird das immer wieder gerne aufgegriffen. Das ist seit ein paar Jahren so eine moderne Interpretation, sag ich mal, von Charlie und die Schokoladenfabrik, dass die erste Verfilmung das halt sehr betont. Das ist auch gerade interessant, dass das die Neuverfilmung von 2005, glaube ich.
Ich komme jetzt wieder eine, ne?
Tim Burton, jetzt gibt es auch eine neue, wo auch die Herkunftsgeschichte von Willy Wonka erklärt wird. Aber die Version mit Johnny Depp, da ist Opa Joe ist ganz anders porträtiert. Da gibt's dann auch diese Memes nicht darüber, weil da ist er dann eher der sympathische Opa, der halt versucht, in seinem Jungen irgendwie zu helfen. Aber das ist ganz interessant, warum ist das zu einem Meme geworden irgendwie? Und Just Right, der YouTuber, sagt halt, dass man sich da sehr gut ablesen kann, dass es dieser Gedanke, naja, die armen Schmarotzer, die machen halt nichts, deswegen sind sie auch arm.
Ja.
Weil wenn man eigentlich mal dran guckt, der eigentliche Bösewicht in Charlie und die Schokoladenfabrik ist Willy Wonka.
Willy Wonka, ja.
Er ist ja der Turbokapitalist, ja. Der halt auch Opa Joe, der hat ja mal gearbeitet bei Schein Schokoladenfabrik und der hat ihn rausgeworfen, weil er halt nicht wollte, dass irgendjemand sein Schokoladenrezept klaut und hat dann Sklaven angestellt, die nur in der Schokoladenfabrik
arbeiten.
Die Opa Lumpas, wo man auch nochmal ein ganzes Text überschreiben kann
einfach,
was
das
für Leute sind und warum, was da vielleicht für Vergleiche gezogen werden. Aber damit beschäftigt sich das Meme gar nicht, dass Opa Joe vielleicht einfach auch nur ein Opfer von Willy Wonka ist und deswegen halt auch so lethargisch geht und dass man eigentlich ein Meme drüber machen könnte, dass Willy Wonka der Bösewicht ist.
Ist eine Verkürzung,
ja. Es ist natürlich auch, diese Memes sind natürlich manchmal auch keine tiefen kulturhistorischen Auseinandersetzungen mit dem Stoff.
Kann man so sagen, ja.
Deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Das ist aber schon ganz interessant, dass das halt dann zu einem Meme geworden ist, weil letztlich vielleicht durchaus ein paar aktuelle oder halt schon ältere Diskurse sich wiederfinden lassen, dass sich halt auf die armen Schmarotzer bezogen wird, die halt nichts machen für ihren Reichtum.
Vermeintlichen Reichtum.
Ein Extrembeispiel für Memes wäre vielleicht auch noch Nicolas Cage.
Ja, aber absolut. Das
wollte ich ihm auch nochmal kurz erwähnen.
Ja.
Er ist ja auch ein lebendes Meme.
Godfather of Memes.
Er hat sehr, sehr viele Memes hervorgebracht. Wir haben es ja auch schon besprochen, dass sich gerade Stoffe eignen, die irgendwelche Gesichter...
Cringe-Faktor
irgendwie beziehen. Und Nicolas Cage ist, glaube ich, was sein Gesicht angeht, da sehr variabel.
Ja.
Deswegen ist ja zum Beispiel auch Jim Carrey ist ja auch so jemand, der viele Memes hervorgebracht hat, einfach weil er mit seinem Gesicht viel anstellen kann. Und dass man halt einfach dann gut als Meme verarbeiten kann. Und das ist ganz, ganz interessant, dass das Filme mittlerweile auch natürlich erkannt haben. In diesem Jahr erscheint der Film The Unbearable Weight of Massive Talent. Da spielt Nicolas Cage die Hauptrolle. Als er selbst. Er spielt sich selbst.
Ja, ach stimmt, von dem habe ich schon mal gelesen, ja.
Und der Film handelt halt davon, dass Nicolas Cage eingeladen wird von einem Superfan von ihm auf so eine Insel und der ist halt Mafia-Boss. Und im Verlauf des Films muss halt Nicolas Cage viele seiner berühmtesten und ikonischen Rollen wiederbeleben, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen.
Das ist wie als Arnold Schwarzenegger mal zu Gast war bei, ich weiß gar nicht, bei wem es war, Jimmy Fallon oder so. Late Late Show, keine Ahnung, und dann in kurzen, in 15 Minuten irgendwie die Rollen nachspielen musste, nur als Film.
Ja, das ist dann so ein Schaulaufen irgendwie.
Oh, Selbstreferenzialität, ach Mann, ey.
Das ist dann nicht viel
Selbst. Das ist alles nur noch selbstreferenziell.
Ja. Ist natürlich, vielleicht ist der Film ist noch nicht draußen,
deswegen
ist nur ein
Gefühl. Vielleicht wird's ja toll.
Vielleicht das toll. Kann man auch coole Sachen da draus machen, wenn man das gerade vielleicht irgendwie auch hinterfragt oder so. Aber wenn das jetzt so auch wie du das beschreibst, das ist auf jeden Fall auch, wo ich sage, reagiere ich immer allergischer darauf, wenn Filme selbstreferenziell werden.
Ja.
Deswegen. Aber so, dass den letzten Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, ist, wenn der ja auch ganz gut reinpasst, ist, wenn Memes irgendwie selber Filme inspirieren, so richtige, sage ich mal, Filme, die da zumindest irgendwie Teil des Kosmos werden, ist auch, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel. Das 2014, da besuchten Rihanna und die Schauspielerin Lupita Nyong'o, die besuchten eine Fashion-Show in Paris. Und da wurde ein Bild von den beiden geschossen. Und das wurde im Nachgang zu einem Meme, dieses Bild. Das ist das hier. Hat man beide top gestylt, natürlich.
Ja, ja.
Ne? Und kurz nachdem dass dieses Bild öffentlich wurde, postete jemand auf Tumblr, dass beide ja so aussehen, als ob sie in einem Heist-Film mitspielen.
Ja.
Und dass Rihanna der Boss ist und Lupita die smarte Hackerin.
Ja.
Ne, die sie irgendwie als beste Freundin schützt. Also Rihanna ist auch so top gestylt.
So ein Oceans-Film
mitspielt und Lupita hat halt so eine Brille mit kurzer Frisur,
ein
Polohemd.
Ja.
So, die sieht halt aus wie eine Hackerin. Das passt schon sehr gut. Das Ganze wurde 2017 dann nochmal aufgegriffen auf Twitter. Da hat jemand genau das Gleiche geschrieben. Da hat dieses Bild gepostet und darunter halt sieht so aus, als ob Rihanna reiche, weiße Menschen ausraubt und Lupita die beste Freundin ist, die sie halt als Hackerin dabei unterstützt. Dieser Tweet ging viral. Und hat dann auch die Aufmerksamkeit der beiden Personen erreicht. Und die haben gesagt, jo, Film
machen
cool,
wir.
Machen wir.
Ja, Film das ist wir. Jetzt hier Dings, oder? Ist es dieser Film jetzt, der da... Ich habe leider den Titel vergessen.
Also tatsächlich ist der Film noch nicht Realität geworden.
Ach so, nee, dann ist es nicht der, an den ich denke, okay.
Aber vielleicht gibt es einen anderen Film, der dazu viel reinspielt, wenn du den kannst ja kurz nachgucken.
Ja.
Weil zumindest beide haben ihr Interesse bekundet, an einen solchen Film umzusetzen. Und dann haben sich auch die Regisseurin Ava DuVernay und die Drehbuchautorin Issa Rae haben sich der Idee auch angeschlossen und gesagt, yo, ich schreib dazu das Drehbuch und Ava DuVernay hat geschrieben, ja, ich kann Regie führen. und das Ganze quasi über Twitter geschaffene Projekt soll laut Entertainment Weekly wurde dann auch in Cannes verkauft. Netflix hat sich die Rechte gesichert. Man weiß ja nicht genau, wie was für eine Summe. Aber man hat seitdem auch nichts mehr davon gehört. Also es ist seitdem auch verschwunden. 2019 wurde aber Lupita Nyong'o nochmal darauf angesprochen, ob denn das Ganze Realität wird. Sie hat aber gesagt, sie kann dazu sich nicht näher äußern. Was zumindest impliziert, dass zumindest irgendwas passiert und wir diesen Film nochmal irgendwann sehen.
Ja, oder man irgendeine Klausel unterschrieben hat, dass man nicht mehr drüber reden darf. Keine Ahnung.
Das kann natürlich auch sein. Who knows? Das ist dann einfach gar nicht rausgeworden.
Aber es war irgendwas.
Ja, auf jeden Fall wäre fast ein Film entstanden. Aber es gibt auf jeden Fall Meme-Figuren, die aber schon einen Film bekommen haben. Mhm. Da wäre unter anderem Slenderman.
Ah ja, stimmt. Ja, der war furchtbar, Meme. Der Film.
Ja. Ja, der war auch erst ein Videospiel tatsächlich, 2012. Und dann kam 2018 ein Horrorfilm.
Das ist dieses Internetphänomen von diesem schlanken Mann mit weißem Gesicht, der... wenn man ihn sieht, Menschen.
Ja, natürlich. Also auch ganz klassische Horrorfigur einfach, genau. Ne?
Da hätte man auch einen guten Film draus machen können. Hat man nicht gemacht.
Nee, leider nicht. Also der ist auf der Webseite Something Awful, wurde diese Figur erdacht, tausendfach geteilt. Dann wurde ein kostenloses Videospiel dazu gemacht, was auch nochmal tausendfach gespielt, geteilt wurde. Ja. Viele Let's Plays dazu entstanden sind und dann hat man 2018 auch einen Horrorfilm gemacht. Und Grumpy Cat. Grumpy Cat kennt ja auch jeder.
Film die Katze. Gekriegt?
Die hat tatsächlich
Garfield.
2014 hat sie einen Fernsehfilm bekommen.
Echt?
Grumpy okay. Cat's Worst Christmas.
Okay.
Na, das war dann halt auch so ein kleiner Internetfilm, kleiner Fernsehfilm. Deswegen ist er nicht im Kino veröffentlicht worden, deswegen kennt ihn nicht jeder, auch glaube ich auch nur in Amerika ist der erschienen.
Ja.
Aber da hat auch eine Meme-Figur hat auch einen eigenen Film bekommen. Deswegen, Memes sind einfach eng verflochten mit der Film- und Serienkultur. Manchmal offensichtlicher, manchmal weniger. Manchmal gut, manchmal vielleicht nicht so gut, aber auf jeden Fall immer spaßig und lustig.
Memes! Die du ausgedruckt hast.
Korrekt. Ich wollte die analoge Welt mal wieder ein bisschen betonen.
Mann, ey.
Mit viel Schwarz.
Ja, Martin hat auch nicht einfach nur die Memes ausgedruckt, sondern Martin hat einfach auf den schwarzen Rand drumherum mit ausgedruckt.
Dann sollen die einfach mal das höher aufgelöst veröffentlichen, nicht nur 800x600.
Was macht das jetzt mit deinem ökologischen Fußabdruck?
Ja, der war jetzt vielleicht nicht ganz optimal.
Stimmt, auch ein Meme dazu. Au, au, au. Ja, Memes und politische Kampagnen wäre auch nochmal so ein Thema. Aber nicht im Filmpodcast.
Nicht im Filmpodcast, aber auch sehr interessant.
Ja. Muss ich jetzt mal einen Politikpodcast drum kümmern.
Ja, aber hier nur als Idee. Könnt ihr euch mal.
Es geht mal weiter an die KollegInnen von das Politikmagazin. Ja, gut. Den es noch nicht gibt. Aber vielleicht kann man das ja auch franchisen, vermemen. Keine Ahnung. Memes und Film. War heute unser Thema. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in einer Woche wieder.
Schreibt uns in der Zwischenzeit eure Lieblingsmemes.
schickt uns eure Lieblingsmemes. Das könnt ihr vorzugsweise tun. Bei Instagram gibt es natürlich eine Funktion.
Bei Twitter
gibt es eine Funktion, wo man es reinbauen kann. Bei Facebook auch, weil da braucht ihr uns nicht schreiben.
Kannst du auch per Mail?
Kannst du auch einfach reinkopieren. Ihr könnt es auch ausdrucken. aber wie gesagt, Faxgerät haben wir in letzter Folge schon gesagt, leider abgeschafft, können wir nicht mehr rumfaxen. Ihr könnt euch auch ausdrucken, an die Wand hängen einfach. Gut, Martin, vielen Dank für die Geschichte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschaußen.
Ciao.